Samstags Uni im Wintersemester 2017-2018. 500 Jahre Reformation, Luther und die Folgen. Zweiter Vortrag. Professor Dr. Birgit Stutt. Reform vor der Reformation. Von den Reformkonzilien bis zur Reformation.
Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute hier sprechen kann. Und zwar allgemein, aber auch noch, das habe ich bei der Vorbereitung gemerkt, weil ich über Ereignisse spreche, die genau 100 Jahre vor den reformatorischen Ereignissen stattgefunden haben und gerade in diesen Tagen sozusagen kulminierten, wie ich Ihnen im Laufe meines Vortrags vorstellen werde. Das Spätmittelalter und das 15. Jahrhundert galt der älteren Geschichtsschreibung als krisenhaft, ja sogar als Epoche des Verfalls, die in Bedeutungslosigkeit verharrte und sich innovationsunfähig zeigte. Es war die Rede vom Herbst des Mittelalters und in dieser Perspektive erschienen Ausdrucksformen von Frömmigkeit und Glaube, Literatur und Kunst nur durch den Anschein schöner Illusionen geprägt, deren letzte, bereits übersteigerte Blüte ihrem Absterben zustrebte. Die neuere Forschung hat diesen Entwurf wesentlich korrigiert und ist zu einer günstigeren Neubewertung der Epoche gelangt. Mein Vortrag nimmt nun die produktiven Aspekte jenes Spätmittelalters in den Blick und beschreibt wichtige Neuansätze im Bereich der Kirchen- und Reichsreform in der Zeit nach dem großen Schisma und der großen Konzilien. Daher übernehme ich für diese Vorlesungsreihe heute die spätmittelalterlichen Vorarbeiten sozusagen, ohne die das Reformationsgeschehen nicht denkbar gewesen wäre. Ich möchte Ihren Blick daher auf das 15. Jahrhundert vor allem lenken, das gemeinhin als Übergangsperiode gesehen wird, nun aber mit ganz unterschiedlichen Wertungen verbunden wird. Auf der einen Seite werden die vielfachen... Also unterschiedliche Wertungen. Ich hoffe, ist es okay? Ja? Auf der einen Seite werden nämlich für diese Bewertung die vielfachen Reformbestrebungen und Reformbewegungen, insbesondere im Ordenswesen und in der monastischen Kultur, betont. Auf der anderen Seite steht ein oft zitiertes Diktum des Freiburger Kirchenhistorikers Karl August Finck: Rom habe die Reform verhindert und dafür die Reformation bekommen. Das ist sicherlich eine zuspitzende Verengung. Im 15. Jahrhundert gab es nämlich einen breiten Reformdiskurs, der auch jenseits der rein kirchlichen Sphäre zu verfolgen ist. Das möchte ich zum Einstieg mit der Titelminiatur eines volkssprachlichen Rechtsbuches andeuten, des Belial. Diese Darstellung ist geteilt. Sie zeigt oben einen schwer gerüsteten adligen Akteur, das ist der Auftraggeber der Handschrift. Diese Figur reitet im wilden Galopp auf einem Schimmel durch die Landschaft vor seiner Burg. Im unteren Teil blickt man in eine spätmittelalterliche Studier- und Schreibstube. In diesem intimen Setting sieht man den gelehrten Autor des Rechtsbuches an seinem Schreibpult. Diese beiden Räume, geistlich und weltlich, möchte ich ausleuchten vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Diskussionen um Reform und Erneuerung, vor düsteren Zeitdiagnosen einerseits, aber auch originellen Reformentwürfen und auch erfolgreichen Reformansätzen in Kirche und Welt andererseits. Doch zunächst zu der schon angesprochenen Epochenmetapher Herbst des Mittelalters und dem damit lose verknüpften Begriff der Krise, an dem sich noch jeder Überblick heute, jedes Handbuch zur spätmittelalterlichen Geschichte abarbeitet. Der niederländische Kulturhistoriker Johann Heusinger hat sicherlich nicht zufällig unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg die ritterlich-höfische Kultur des Spätmittelalters in einem farbenfrohen Panorama gezeichnet. Er entwarf damit das Bild einer Epoche, die noch einmal prachtvoll aufblühte, aber dem baldigen Absterben geweiht war. Heusingers Geschichtsbild entsprach auf dem nüchternen Feld der Politikgeschichte die alte These von der Krise des Spätmittelalters, und diese These hat sich bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein gehalten. In Form von Klagen über das Ende der deutschen Kaiserherrlichkeit nach dem Untergang der Staufer, der das Reich in Verfall und Auflösung stürzte und in Bedeutungslosigkeit verharren ließ. Natürlich ist nicht von der Hand zu weisen, dass Klimaverschlechterungen, Naturkatastrophen und Missernten im frühen 14. Jahrhundert zu einer Agrardepression führten, die noch durch die Pestzüge seit der Mitte des Jahrhunderts verschärft wurde. Doch hat die neuere Forschung ebenso Neuansätze in dieser Zeit herausgearbeitet, auf der Ebene des Reiches, wo man zu neuartigen, ja kreativen Verfassungskonstruktionen kam, die in der Goldenen Bulle Karls des Vierten etwa festgeschrieben wurden, aber auch auf der Ebene der Territorien. Und hier fand nämlich die eigentliche Verdichtung von Herrschaft statt, getragen durch die höfischen Eliten, durch Universitätsgelehrte, aber auch durch gebildete Praktiker. Und auch das wird in diesem von Heusing, von der, ja, eigentlich vom Verlag gewählten, von dem Titelblatt hier illustriert. Ein berühmtes Bild, Jan van Eycks Roland Madonna mit dem gelehrten Stifter Jean Roland. Wenn man nun eine Krise diagnostizieren will, dann muss man diese, so schreibt Heribert Müller in seinem wichtigen Forschungsüberblick, in der spätmittelalterlichen Kirche suchen. Die Kirche war die einzige Institution, die mit ihrem universalen Anspruch noch immer auf die politischen Entwicklungen Einfluss nehmen konnte und mit ihrem Monopol auf Heilsvermittlung das Leben der Menschen bestimmte. Eigentlich identitätsstiftende Mitte des christlichen Lebens war die Kirche aber am Ende des 14. Jahrhunderts nicht mehr in der Lage, jene Heilsgewissheit zu bieten, die die Menschen in besonders unsicheren Zeiten suchten. Denn mit dem großen Schisma und seinen Folgen zerbrachen festgefügte Ordnungen, wurden altvertraute Gewissheiten hinterfragt. Man spricht von einer Orientierungskrise, denn die Gläubigen verspürten eine unüberbrückbare Diskrepanz zwischen den Erwartungen, die sich an die Kirche richteten, und dem chronischen Defizit, das sich bei deren Behandlung auftat. In vielen zeitgenössischen Darstellungen, von denen Sie jetzt hier eine sehen, ist die Zeit des Schismas als Ehebruch oder sogar als Vergewaltigung der Kirche gedeutet worden. Den Konzilien kam dann die Rolle des Heilers zu. Und genau diese Wahrnehmung spiegelt das Gedicht »De Magno Schismate«, mit dem der italienische Jurist Antonio Baldana aus der Rückschau die Ereignisse des Schismas beschreibt und dann die Wiederherstellung der Kircheneinheit durch das Konzil feiert. Auf den meisten der 30 Illustrationen des Textes wird, wie auch hier dargestellt, die gespaltene Kirche als kreisrunde Stadt symbolisiert, die in der Mitte durch einen leeren, vertikalen Balken geteilt ist. Das erste Bild mit der Unterschrift De Primus Actus Schismatis wird der Ausbruch des Schismas illustriert. Hier greifen vom linken Teil der Stadt drei berittene Kardinäle, erkennbar an ihren roten Hüten, auf den rechten Teil über, wo sie der als Jungfrau bzw. Nonne personifizierten Kirche den Schleier vom Kopf reißen. Der neben ihr stehende Papst kann sie vor diesem Angriff nicht schützen. Ihm werden vielmehr mit einer Art Lasso die Schlüssel von St. Peter gewaltsam von der Tiara gerissen. In der Logik dieser Darstellung erscheint die Wahl Papst Clemens VII. Als verbrecherischer Akt, gab es doch bereits einen Papst, den Italiener Urban VI., der hier eben auf der rechten Seite dargestellt ist. Unter dem Druck der römischen Öffentlichkeit auf den Papstthron gekommen, hatte er sich bereits kurz nach seiner Wahl mit den französischen Kardinälen wegen seines rigiden Reformprogramms so zerstritten, dass diese die Umstände der Wahl für illegitim erklärten und 1378 nun einen Franzosen zum Papst erhoben. Damit begann das große abendländische Schisma, das nahezu 4 Jahrzehnte dauern sollte. Für die Zeitgenossen war das bitter, da jedoch erst gerade das mehr als 70-jährige avignonesische Exil der Kirche geendet hatte. Man hatte mit dem Aufenthalt der Kurie in Südfrankreich, wo sie in die Einflusssphäre des französischen Königs geriet, den ja unmittelbaren Zentralismus und Fiskalismus der Kirche zusammengebracht. Und angesichts der geldverschlingenden kurialen Apparate für die Heil, vor allem Heilsgeschäft bedeutete, hatten viele mit der Rückkehr der Kurie nach Rom die, wenn auch trügerische Hoffnung, auf eine Kirchenreform verbunden. Ganz kurz zur Ereignisgeschichte weiter. Da weder einer der Päpste daran dachte, zurückzutreten, noch sich gegen die jeweils gegnerische Partei durchsetzen konnte, verfestigte sich das Schisma mit jeder neuen Papstwahl. Und der Versuch der Kardinäle auf dem Konzil von Pisa, die im Schisma verharrenden Päpste als hartnäckige Heretiker abzusetzen und mit der Wahl eines neuen Papstes die Kirchenspaltung zu beenden, zeigte sich eben der völlige Fehlschlag dieses Versuchs. Denn keiner der beiden rivalisierenden Päpste wollte das Urteil annehmen und so gab es nun sogar drei Kontrahenten, von denen jeder überzeugt war, dass er der einzige wahre und rechtmäßige Papst sei. Aus der unseligen Zweiheit war nun ein dreiköpfiges Monstrum der Kirche geworden. Die rasche Parteinahme der weltlichen Mächte nun für die ein oder andere Seite führte zu einer verfahrenen Situation auf der politischen Landkarte in ganz Lateineuropa, was ich Ihnen mit dieser Karte hier mit diesen Farben andeuten möchte. Die politischen Akteure in der Anhängerschaft suchten aus ihrer Unterstützung einer Partei unmittelbar Profit zu schlagen. Und das kann man wunderbar eben an diesem ockerfarbenen Feld sehen. Da steht nämlich wechselnde Obödienzen. Das heißt also ein Hin- und Herlavieren für bestimmtes Entgegenkommen, für bestimmte ja, kirchenpolitische Belohnungen werden eben hier mit dieser Politik bezeichnet. Der Klerus war unsicher, wie denn nun die von ihnen erworbenen kurialen Rechtstitel waren, Pfründe vor allen Dingen, mit denen sie sich zu Hause um ihre Stellen bemühen und auch gegen etwaige Konkurrenzen der anderen Partei durchsetzen mussten. Und mehr noch, die Päpste belegten sich gegenseitig und auch die jeweilige Anhängerschaft mit dem Kirchenbann. Dies löste eine Heilsunsicherheit aus, die auch die einfachen Gläubigen betraf. Sie fragten sich, wie gültig sind denn die Sakramente, die uns gespendet wurde, wenn die gesamte Hierarchie sich eigentlich gegenseitig gebannt hat. Doch im zunehmend schismamüden Europa setzte diese Unsicherheit auch neue Energien frei. Schon früh begannen sich die Gelehrten Gedanken darüber zu machen, wie Wege aus dem Schisma zu finden seien. Da praktische Überlegungen wie zum Beispiel die sogenannte Via Cessionis, das heißt also der Rücktritt der Päpste, oder die sogenannte Via Subtractionis, das heißt, dass man den Päpsten den Gehorsamentzug nicht fruchteten, gelangte man bald zu weiterreichenden Überlegungen. Und schließlich erschien ihnen das Konzil als letzter gangbarer Weg aus dem Schisma. Dieses Konzil wurde aber nicht wie im Hochmittelalter lediglich als Beratungsgremium des Papstes gedacht, sondern radikal oder zunehmend radikal als Repräsentanz und oberste Instanz der Gesamtkirche und als Vertretung aller Gläubigen, das für diese entscheiden und dann notfalls eben auch die Päpste seinem Urteil unterwerfen sollte, in letzter Konsequenz diese eben auch absetzen konnte. Dahinter stand also aus der Krise heraus gewonnen ein neues Konzept von Kirche. Wenn nämlich das Haupt der Kirche beschädigt, gewissermaßen zu einem mehrköpfigen Monstrum mutiert sei und die Kirche selbst keinen Weg aus der Krise finde, dann müsse, oder die Hierarchie eben keinen Weg aus der Kirche finde, dann müssten die notwendigen Veränderungen aus der Mitte der Kirche selbst kommen. Und daraus entwickelten die Theoretiker ein neues korporatives Modell von Kirche, in dem den Gliedern eine große Verantwortung zukam und die sie eben im Modell des Konzils repräsentiert sahen. In unzähligen Traktaten wurde diese Idee des Konziliarismus, also ein neuer Ismus, geboren, eine neue Lehre, eine neue Theorie, auf unterschiedliche Weise entfaltet. Aber stets wurde die Kirchenspaltung für den sichtbaren Niedergang der Kirche verantwortlich gemacht. Überschrieben wurden diese Traktate mit Titeln wie die De Ruina Ecclesiae, das heißt also die Trümmer der Kirche, oder das Weinen der Kirche, oder der Sumpf der Kurie, wo man eben den Ursprung des Übels vermutete. Der deutsche Kuriale Dietrich von Niem, der sich ganz lebhaft an dieser Debatte beteiligte, spottete dann: Nicht einmal 100 Kamele würden ausreichen für den Abtransport all jener Traktate, die auf dem Konzil entstanden waren und die das Konzil behandelten. Die theoretischen Überlegungen zur Funktion des Konzils entfalteten dann im Jahre 1414 ihre politische Kraft, als der römisch-deutsche König Sigismund den Papst Johannes den 23. dazu bewegen konnte, ein Konzil nach Konstanz einzuberufen, das über die wichtigsten Fragen in der Kirche entscheiden sollte. In ja, mittelalterlichen Chroniken wird eben dieser Ablauf der Geschichte und auch visualisiert. Hier finden wir eine Rollenhandschrift, in der sich eben der Lauf der Geschichte durch Auf- und Abrollen der Chronik entfaltet. Und auf dem ersten Blick sehen Sie ja eigentlich schon die verfahrene Situation. Unten steht der Inhaber der weltlichen Gewalt, nämlich König Sigismund. Und oben sehen Sie eben die Reihe der konkurrierenden Päpste. Der zweite von rechts ist dann derjenige, der mit dem das Schisma endete, und ganz rechts dann derjenige, der eben hier isoliert von dieser konkurrierenden Reihe dann tatsächlich auch als unbestrittener Papst, einigermaßen unbestrittener Papst, sich durchsetzen konnte. Diese beiden Akteure, also Sigismund und Johannes der 23., verbanden dann aber mit dem Konzil ganz unterschiedliche Absichten. Der König wollte sich in seiner Funktion als oberster Schutzherr der Kirche profilieren und politisches Prestige gewinnen. Der in Bedrängnis geratene Papst erhoffte sich hingegen von einem neuerlichen Konzil die allgemeine, endgültige Anerkennung. Ich biete Ihnen jetzt eine ganze Reihe von kleinen Illustrationen, die aus einer ja, berühmten Chronik stammen, der Chronik des Konstanzer Konzils, des Ulrich Riechenthal, die Ihnen ja so wahrscheinlich schon in vielen Bildern begegnet sind. Und in dieser Miniatur wird nun eben die Entscheidung für Konstanz ins Bild gesetzt. Hier wird gezeigt, wie Johannes der 23. mit seinen Kardinälen, die eben links neben ihm stehen, und anderen Gelehrten, die unter ihm stehen und diskutieren, über den Konzilsort, der eben ja auch noch gefunden werden muss und nicht unbedingt in Rom nun stattfinden soll, berät. Und schließlich wird eben dann entschieden, beziehungsweise der Papst sagt dann zu seinen Beratern: Fili carissimi placet mihi Constantia. Mit der Entscheidung für Konstanz also sollte die Stadt und Region am Bodensee für 4 Jahre in den Fokus der europäischen Politik rücken. Das gilt umso mehr für das folgende Konzil von Basel, das von 1431 an sogar für ganze 18 Jahre tagen und sich damit ja gewissermaßen zu einer zweiten zentralen Institution der Kirche, und zwar dann auf deutschem Boden, etablieren sollte. Während der Papst sich nun in Konstanz in seiner Hoffnung auf Legitimation enttäuscht sah und sich dem Urteil des Konzils durch Flucht entzog, konnte sich Sigismund tatsächlich profilieren als großer Diplomat, der geschickt daran arbeitete, in langwierigen und schließlich erfolgreichen Verhandlungen die Zession aller drei Prätendenten auf dem Papstthron zu erreichen. 1417, also vor 400 Jahren, war es dann soweit. In einem für alle Beobachter erstaunlich kurzen Konklave von nur 3 Tagen einigte man sich auf den römischen Kardinal Odo Colonna, der zu Ehren des Tagesheiligen am 11. November den Namen Martin annahm. Er wurde Martin V. mit der feierlichen Konsekration und Krönung zum Papst auf dem Konstanzer Münsterhof, was in diesem Bild illustriert wird, konnte dann zur Freude aller die vorrangigste Aufgabe des Konzils, die Kirchenunion, als gelöst gelten. Doch auf der Agenda des Konzils standen noch zwei weitere zentrale Punkte, die gelöst werden mussten. Die Causa Fidei und die Causa Reformationis, das heißt die Fragen des Glaubens und der Kirchenreform, die von den Konzilsteilnehmern zu behandeln waren. Wichtige Akteure werden nun in diesem nüchternen Druck der Konzilschronik listenartig gezeigt. Hier werden dann eben die Namen der Juristen aufgezeigt, der Meister beider Rechte, die hier erscheinen inmitten von umfangreichen Teilnehmerverzeichnissen in der Konzilschronik. Dass ich nun diese eine Seite gewählt habe, ist nicht zufällig, denn unter den Besuchern der Konzilien waren überproportional viele gelehrte Kleriker versammelt, die wissenschaftlich an europäischen Universitäten ausgebildet waren, diskussionsgeübt, natürlich auch diskussionsfreudig waren und aber auch praktische Erfahrungen in kirchlicher wie weltlicher Verwaltung und Politik gesammelt hatten. Und so wurde in Konstanz ernsthaft diskutiert und um Entscheidungen gerungen, Reformdekrete wurden vorgelegt und verabschiedet und Einzelblätter und Sammelhandschriften, die solche Diskussionen überliefern, sind heute in fast jeder europäischen Handschriftensammlung zu finden. Das sind meist schlichte Arbeitshandschriften, die eben von den Konzilsbesuchern an ihre Heimatorte wie Paris, Bologna, Oxford und so weiter mitgenommen worden sind. Aus den Konzilien des 15. Jahrhunderts hat sich eine regelrechte Papierflut in die europäischen Bibliotheken und Archive gegossen. Bezeichnend ist eine häufig kolportierte Anekdote, die die Konstanzer Fischweiber nach dem Ende der Tagung zugeschrieben werden. Sie hätten an ihren Marktständen ihre Ware in Konzilspapiere eingewickelt. Also so viel war im Angebot. Wie während dieser langen Konstanzer Jahre und insbesondere eben nach der geglückten Papstwahl war man konzilsmüde geworden. Man hatte sich nur auf wenige ganz konkrete Reformdekrete einigen können und überließ dann die Reform den nächsten Konzilien, die nach einem wichtigen Grundgesetz, das sich die Konziliare-Bewegung in Konstanz gab, nun Frequenz, häufig heißt es, und regelmäßig tagen sollten. Vielleicht noch eine Bemerkung zur Glaubensreform, zu Causa Fidei. Man hatte geglaubt, dass man die Fundamentalkritik, die die böhmischen Theologen der Prager Universität an der weltlichen Herrschaft der Kirche übten, mit einem Gerichtskonzil einem Gerichtsurteil des Konzils als häretisch verurteilen können und so vom Tisch wischen könnte. Angeregt durch den englischen Theologen John Wycliffe hatte vor allem Jan Hus seine radikalen kirchenreformatorischen Thesen entwickelt und errichtete sich gegen den Verkauf von Kirchenämtern, gegen die Verehrung von Heiligen und ihren Reliquien, er kritisierte den Ablass und lehnte die offizielle Abendmahlslehre ab. Auch er verfasste eine Schrift, in der er über Kirche nachdachte, De Ecclesia, so heißen viele derartiger Texte, und darin entwickelte er sein Konzept von Kirche, ein ganz radikales Konzept, denn für ihn war nur der Text der Bibel und das Vorbild Christi, das gelebte Vorbild Christi, als Gesetz und als Fundament des Glaubens. Kirche dachte er daher nicht mehr als hierarchische Institution, sondern als eine rein geistliche Gemeinschaft von prädestinierten Christen. Und das Haupt der Kirche sollte nicht der Papst, sondern allein Christus sein. In Prag entwickelten sich ausgehend von diesen Thesen und Predigten, die er nun aus der Universität auch in die städtische Öffentlichkeit trug durch Predigten, entwickelten sich nun heftige Agitationen, die sich insbesondere gegen die mächtigen, prunkvoll auftretenden Kirchenfürsten richteten, deren Wirken so gar nicht dem Vorbild Christi und der Urkirche entsprach. In welch wirkmächtige Bilder solche Ideen umgesetzt wurden, zeigt eine Handschrift aus Böhmen mit satirischen Malereien, die die verkommenen Zustände in der zeitgenössischen Kirche anprangern. Solche Bilder dienen sogar als Motivvorlagen für Tafeln, die in Straßendemonstrationen durch Prag geführt werden, dem Zentrum der städtischen Bewegung in Böhmen. Das Spezifische an solchen Bildern ist ihre antithetische Struktur. Sie zeigen etwa einen Papst, der sich von Mönchen die Füße küssen lässt, während Christus ihm gegenübergestellt die Füße seiner Jünger wäscht. Die hier gezeigte Illustration greift eine Szene aus der Johannesoffenbarung auf. Ich zitiere einfach mal die Stelle. Aber das Tier wurde gepackt und mit ihm der falsche Prophet. Bei lebendigem Leib wurden beide in den See von brennendem Schwefel geworfen. In dem Kodex, den Sie jetzt hier sehen, der aus Böhmen stammt, wird diese Stelle so gedeutet. Der in eine silberne Rüstung gekleidete Diener Gottes wirft den vom Teufel umfassten Papst in den riesigen Feuerschlund eines apokalyptischen Monsters, aus dem bereits die Flammen herauszüngeln. Vielleicht nur kurz zum Vergleich eine bescheidene ältere Illustration aus dem Jahre 1360. Hier sehen Sie eben, wie Petrus einen Schlüssel an der Kette hält, die zum Hals des Teufels in den Höllenschlund führt, wo er dann ja die Gesellschaft anderer Verdammter, auch gekrönter Häupter findet. Aber die Zuspitzung dieser biblischen Szene, die wird natürlich durch diesen Vergleich ganz besonders deutlich. Zum Konstanzer Konzil zurück zum Geschehen. Hier machte man Jan Hus den Prozess, weil er sich geweigert hatte, seine als heretisch verurteilten Thesen zu widerrufen. Und man verurteilte ihn und machte aus dem Ketzer aber dann schließlich einen Märtyrer. Und das wird noch einmal mit in dieser Konzilschronik des Ulrich Riechenthal geschildert. Denn nachdem man Jan Hus auf dem Scheiterhaufen verbrannt und jedes Stäublein der Asche seiner sterblichen Überreste sorgfältig aufgesammelt und in den Rhein geschüttet hatte, wirkte das nur als Fanal für die hussitische Bewegung, die im folgenden Jahrzehnt von Böhmen aus viele Teile der anliegenden Länder immer wieder mit Kriegszügen verheeren sollte. Das sieht man eben jetzt hier auch nochmal im Druck, wo auch Jan Hus nochmal als Erzketzer gezeigt wird und unten dann eben nochmal wieder die Sorgfalt, mit der diese Asche zusammengesammelt wird, damit diese eben auch nicht als Reliquien verehrt werden können. Die Auseinandersetzung mit den Hussiten endete erst auf dem Basler Konzil 1433, wo man zu einem friedlichen Ausgleich mit den Hussiten kam und wo im Grunde genommen eine böhmische Landeskirche damit gegründet wurde. Zu den Wirkungen der Synode in Konstanz. Die Bedeutung von Konstanz und sicherlich noch mehr von Basel liegt allein schon in seiner ungewöhnlich langen Dauer. Während der 4 bzw. dann 18 Jahre, in denen nicht nur der europäische Klerus zusammenkam, sondern auch Gesandtschaften, gelehrte Räte der weltlichen Fürsten und der Städte, entwickelte sich hier im Südwesten ein neuartiger Kommunikationsraum, der sich auch quer zu den traditionellen Grenzen von Kirchen und Ordensprovinzen, Territorien und Nationen hinweg etablierte und auch weit ausstrahlte über die Grenzen von Stadt und Region hinweg. Und neben seiner primären Rolle als großer europäischer Gesandtenkongress mit höchst differenzierten Diskussions- und Handlungsforen diente das Konzil auch als Job- und Karrierebörse für Kleriker, als Text- und Handschriftenmarkt, als Umschlagplatz für Waren, Personen und Ideen aller Art. Die auf dem konziliaren Büchermarkt kursierenden Handschriften waren keineswegs nur aktuelle kirchenpolitische Traktate oder Protokolle der Verhandlungen. Man deckte sich auch mit theologischer oder juristischer Fachliteratur ein, suchte aber auch nach ganz weltlichen Texten, die man hier und auch in umliegenden Klöstern kopierte oder sich eben auch nach universitärer Gewohnheit bei Buchhändlern oder Kopisten kaufte. Zusammengestellt in Konstanz zur Zeit des Konzils, so oder ähnlich lauten die Schlussschriften nicht weniger Handschriften. In Konstanz dienten die mitgebrachten Manuskripte als Vorlagen für weitere Kopien, die von hier aus weiter verbreitet wurden. Das gilt sowohl für Arbeitshandschriften der Gelehrten als auch für prachtvolle Kodizes, die sich bibliophile Kirchenfürsten auf den Konzilien besorgten. Dafür ein Beispiel. Eine Handschrift mit einer einschlägigen Thematik, nämlich Weissagungen über die Päpste, die der italienische Jurist und Kardinal Zabarella mit nach Konstanz gebracht hatte. Und von dieser Handschrift hängt nun die gesamte deutsche Überlieferung ab. Es ist ein älterer Text, entstand im Milieu italienischer Franziskaner-Spiritualen nach dem Vorbild des Johannes von Fiore als Anklageschriften der zeitgenössischen Kirche. Und diese alten Texte fanden dann seit 1400 im Kontext des großen Schismas neues Interesse und wurden eben auch nördlich der Alpen weit verbreitet. Und diese Handschrift ist eben auch nördlich der Alpen überliefert. Papstprophetien, von der Sie hier nun eine Seite sehen, zu Papst Johannes dem 23., der seinen Familiennamen mit seinem Familiennamen Baldassare Cossa. Diese Bilder sind oft rätselhaft gehalten und die Texte eben auch interpretiert, reden von engelhaften Päpsten, denen dann wieder Einflüsse des Satans unterstellt waren. Man hat diese Dinge oft kopiert, dabei schlichen sich immer wieder Fehler und Ungenauigkeiten ein, aber es ja, soll eigentlich eben den Tenor der Diskussionen zitieren oder eben illustrieren, dass sich tatsächlich die Aufmerksamkeit auf die Rolle der Päpste legt und dass eben auch Weissagungen, apokalyptische Traditionen in dieser Argumentation, in diesem Szenario eine wichtige Rolle spielen. Und dass das eben nicht nur eine gelehrte Angelegenheit ist, wollte ich mit dem nächsten Beispiel zeigen, dass nämlich in Konstanz solche Weisheiten dann tatsächlich die Diskussion beherrschten, auch jenseits der gelehrten Diskussionsforen, bezeugt ein Gedicht des Augsburger Bürgers Thomas Prickschuh, der die Absetzung Papst Johannes des 23. in etwas holprigen Versen schildert. Und das sind die ersten 8 Zeilen oben links. Dort liest man, ohn Ehren ist er kondemniert, dass er also apostatiert. Doch ward's ihm geweissagt, ich vernimm von Kalabria Abt Joachim, dass es ihm sollt also ergahn, fand ich gemalt und geschrieben stahn im Buch, da ich 30 PäpstInnen find, die künftig und vergangen sind. Diese Bezugnahme auf alte Tradition zeigt auch, dass Reform im Spätmittelalter buchstäblich Reform meinte, Rückgriff auf bewährte Tradition, die von den humanistischen Gelehrten auch, aber nicht nur in der Antike gefunden wurde. Das gilt auch für den Bereich der Klosterreform, für das ich jetzt ein Beispiel bringe. Vor den Toren von Konstanz tagte nämlich während des Konzils eine wichtige Ordensversammlung, das Provinzialkapitel von Petershausen. Und auf dem Konzil trafen auch reforminteressierte Mönche aus Italien zusammen, die bereits im 14. Jahrhundert teilweise auch aus dem Milieu der Universität Wien heraus nach Subiaco gezogen waren, um dort nach Orientierung an den Ursprüngen des benediktinischen Lebens zu suchen. Sichtbarer Ausdruck von Reform war dann die Erneuerung der Liturgie. Es wurden überall gleichartige Ordnungen des liturgischen Alltags eingeführt in der Klosterreform und auch das erforderte viele neue Handschriften. Und eine solche Handschrift sehen Sie hier, eine theologische Sammelhandschrift aus dem Kloster Metten, die die Benediktsregel überliefert. Sie entstand im Auftrag des Abtes des Klosters 1414, wurde von böhmischen Buchmalern übrigens illustriert, die nämlich aufgrund der immer schwierigeren Lage im hussitisch dominierten Prag in den benachbarten Ländern neue Auftraggeber suchten. Diese Illustrationen nehmen auf die Entstehung der Benediktsregel Bezug. Auf der oberen Bildhälfte wird links Benedikt ins Bild gesetzt, der auf die von ihm geschriebene Benediktsregel, also die Regel im Buch, verweist. Weitere Akteure werden dann ins Bild gesetzt. Sie werden als Viri Justi erwähnt, bezeichnet. Sie erzählen von seinem Leben. Und ganz rechts erscheint Gregor der Große, der die Vita Benedikt schreibt. Und unten im Bild wird der Abt von Metten gezeigt, der inmitten seiner Mönche kniet und die auch namentlich bezeichnet sind mit ihren Funktionen im Kloster, also als Propst, als Subprior, als Kantor und so weiter. Also hier wird gutes monastisches Leben im Konvent in der Klausur illustriert, die von der Vita Benedicti, auf die man sich neu besinnt, inspiriert wird, geleitet, geregelt wird. Auf den folgenden Seiten wird in schönen Initialen und Miniaturen immer wieder auf die Vita des Ordensgründers Bezug genommen, mit wichtigen Szenen aus dem Leben Benedikts illustriert, in dem vor allen Dingen die inspirierten Anfänge und die Werte des benediktinischen Lebens illustriert werden. Zum Beispiel links: Der heilige Benedikt widersteht allen Versuchungen der Welt, die hier als schöne blonde Frau in feuerrotem Kleid dargestellt wird, aus der aber, wenn man genau schaut, Teufelskrallen herausragen. Auf dem Basler Konzil wurden diese unterschiedlichen Reformstränge auf allen Ebenen praktisch wie theoretisch weiterverfolgt. Aus der Basler Traktatliteratur ragt ein Text besonders hervor. Der Autor ist Ihnen sehr wahrscheinlich ein Begriff, Nikolaus von Kues, der die Concordantia Catholica geschrieben wird. Sie sehen auch jetzt jenseits dieser schönen illustrierten Handschriften noch aus Pergament, wie nun aber diese Arbeitshandschriften der gelehrten Reformer aussehen, wie eben hier auch darin gearbeitet wird, denn der Verfasser selbst hat zahlreiche Ergänzungen und Verbesserungen zum Text angebracht, der Text, der unter anderem von seinem Sekretär 1434 auf dem Konzil abgeschrieben worden ist. Nikolaus von Kues übte in Basel zwar auch Kritik am römischen Zentralismus und verteidigte den Vorrang des Konzils gegenüber dem Papst, aber mit seinem Traktat über die allumfassende Einheit bzw. die harmonische Einheit der allumfassenden Kirche, so muss man den Titel wohl übersetzen, verfolgte er ein übergeordnetes Ziel. Er hatte die Vision, Eintracht von kirchlicher Hierarchie und Konzil herzustellen, Eintracht zwischen priesterlicher Seele und dem Leib der Gläubigen zu schaffen. Es wurde beobachtet, dass selbst so bedeutende Reformtraktate wie nun dieser hier des Nikolaus von Kues nur sehr, sehr schmal überliefert sind. Aufgrund dessen könnte man sie eigentlich eher der internen Diskussion einer schmalen oder nur schmalen intellektuellen Elite zuordnen und an ihrer Wirkkraft zweifeln, selbst wenn ihre Autoren wichtige Entscheidungsträger, etwa gelehrte Räte an den Fürstenhöfen, waren. Unmittelbarer Einfluss auf die politische Praxis ist wirklich schwer nachzuweisen, doch kannten sich die Autoren, nahmen sie ihre Ideen gegenseitig wahr, und das zeigen die Bemerkungen in den Arbeitsexemplaren deutlich. Ihre Ideen waren in der Welt und ihre Wirkung beschränkte sich nicht nur auf die Seiten zwischen den Buchdeckeln. Ja, man kann sogar sagen, dass ohne den konziliaren Reformdiskurs und den Ideentransfer auf den Konzilien Phänomene wie die deutsche Reichsreform oder ein Verfassungsdenken wie ständische Repräsentation und Parlamentarismus im frühmodernen Europa nur schwer vorstellbar waren. Wie dieser Ideentransfer aus der konziliaren Gelehrsamkeit in die Welt funktionierte, das lässt sich sehr schön an einem nun außergewöhnlich breit überlieferten Reformtext illustrieren, der sogenannten Reformatio Sigismundi von 1439. Der Text wurde 1476 erstmals gedruckt und erlebte bis Anfang des 16. Jahrhunderts 7 Neuauflagen. Oft wurde dieser Text zusammen mit der Weltchronik des Jakob Twinger gedruckt. Auch hier sehen Sie nun die Eingangsseite, also die Chronik von Kaisern und Päpsten. Und eben in diesem universalchronistischen Modell, in dem auch die Ordnung des Reiches illustriert wird, wie eben hier in dieser Eingangsminiatur der Kaiser mit den Kurfürsten, die eben das Reich repräsentieren, werden auch Angelegenheiten der Reform, der Reichs- und Kirchenreform verhandelt und eben auch ganz konkret überliefert. Der Traktat des anonymen Verfassers dieser Reformatio über die Reform von Kirche und Reich beruft sich im Titel wohl zu Unrecht, aus publizistischen Gründen vermutlich, auf die Urheberschaft Kaiser Sigismund. Also ihm wird nun diese Reformschrift zugeschrieben. Aber der Erfolg gab ihm nun für diesen Kunstgriff oder dieses Versteckspiel recht, denn im 15. Jahrhundert wurde er bisweilen tatsächlich wie ein Reichsgesetz des Kaisers verstanden und auch in solchen Kontexten überliefert. In der Vorrede schreibt der Verfasser, Sigismund habe auf dem Basler Konzil den Papst, geistliche wie weltliche Fürsten, Grafen, Ritter, Herren und Städte zu gemeinsamen Reformanstrengungen aufgerufen. Und dafür schlägt er nun ganz konkrete Reformen vor, die nach Vollendung des Konzils in Kirche und Reich durchzuführen seien. Die weltliche Macht etwa des hohen Klerus solle reduziert werden, die Güter der Kirche den reichsunmittelbaren Städten und dem Adel übertragen werden. Und Vikare des Kaisers sollten für die Einhaltung des Friedens sorgen. Der geistliche Teil der Reformation betont die Bedeutung der Seelsorge durch einen gut ausgebildeten Weltklerus, der übrigens auch von der Zölibatspflicht befreit sein sollte. Und er nimmt die Bischöfe in die Pflicht, auf die Wahrung der geistlichen Disziplin zu achten. Der Verfasser führt die Sendung des Kaisers und seine Reformen auf einen Traum zurück, den Sigismund gehabt haben soll. Eine göttliche Stimme habe ihn aufgerufen, sich zur Wiederherstellung der göttlichen Ordnung bereitzuhalten und somit der Vorläufer des kommenden Friedenskönigs zu sein. Und diese Vision wird in einem gedruckten Exemplar, Holzschnitt, dem Text vorangestellt. Im Bett schläft ein Mann, der auch im Bett die Krone trägt, die Bügelkrone, und entsprechend der allgemeinen Ikonografie die Züge des bärtigen Kaisers Sigismund trägt. Die göttliche Botschaft erreicht ihn durch das offene Fenster. Und tatsächlich wissen wir auch aus anderen Zeugnissen, dass eben diese Visualisierung vielleicht nicht so ganz aus der Luft gegriffen ist, denn wir wissen, dass Sigismund tatsächlich ein starkes Interesse an der Reichsreform hatte und intensiv für sie geworben hat. Und was ich auch noch betonen wollte, ist eben, dass Reichsreform und Kirchenreform noch eng zusammengedacht werden. Beide sollten Teil einer Besserung der menschlichen Gesellschaft sein, das heißt zugleich Sitten- und Sozialreform sein. Und das zeigt sich auch an einem jüngeren Text, der sein Anliegen ebenfalls prophetisch inszeniert. Das sogenannte Büchlein der 100 Kapitel und der 40 Statuten, wie der komplizierte Titel heißt, oder eben in der älteren Literatur der sogenannte Oberrheinische Revolutionär, so hat ihn sein Entdecker am Ende des 19. Jahrhunderts genannt. Diese Schrift ist sicher eines der interessantesten, wenn auch ungewöhnlichsten Zeugnisse aus den Jahrzehnten unmittelbar vor der Reformation. Um 1500 entstanden, repräsentiert er keineswegs eine Stimme des Volkes oder aus dem Volk, wie der alte Titel suggerieren könnte, sondern er stammt vielmehr von einem rechtsgelehrten Verfasser, der aber seine Identität kunstvoll verschleiert, was zu einer intensiven Diskussion um die Zuschreibung der Verfasserschaft geführt hat. Das soll jetzt hier nicht weiter interessieren. Wichtig ist vielmehr, dass die auch auf Deutsch geschriebene, aber mit umfangreichen theologischen Zitaten und juristischen Allegationen gespickte Schrift von einem hochgebildeten Autor mit Verbindung zu den höchsten Kreisen der Macht stammen muss, der sich aber gleichwohl einen Blick für die Missstände seiner Zeit, besonders im Klerus, bewahrt hat. Der Text bietet eine umfangreiche Zusammenstellung von prophetisch-apokalyptischen Argumenten, historiografischen Herleitungen und Exempeln und konkreten zeitgeschichtlichen Beobachtungen, um aus latenter Zeitkritik konkrete Vorschläge, Lehr- und Unterweisung, wie er sagt, zur Besserung der gesellschaftlichen Verhältnisse zu gewinnen, mit dem Ziel einer besseren politischen Praxis. Das Werk setzt sich aus zwei großen Teilen zusammen, deren erster in 100 Kapiteln eine Darstellung der Weltgeschichte liefern und dann versuchen, die Krisenerscheinung der Zeit um 1500 historisch zu erklären. Der zweite Teil wird etwas konkreter, ruft in insgesamt 40 geistlichen und weltlichen Statuten zur Reform der aktuellen politischen und sozialen Missstände auf. Damit soll nicht nur der gesellschaftliche Frieden wiederhergestellt, sondern auch die kaiserliche Macht und das Heilige Römische Reich gestärkt werden. Darüber sollte die Reform all das abwenden, was sich an apokalyptischen Folgen aus der gestörten Ordnung nach Sicht des Verfassers geradezu zwangsläufig ergeben musste und was bereits früher prophezeit worden sei. Es wird eine Reformation entworfen, die sich an alle richtet, auch wenn der Verfasser mit der Art seiner Darstellung sicherlich nicht alle erreicht hat. Und anders als die Reformatio Sigismundi ist dieser Text eben auch sicherlich wegen seiner komplizierten Anlage, seines Umfangs, nur in einer Handschrift erhalten. Die Rezeption geht daher wieder nicht über den engeren Kreis der frühen Besitzer und ihrer Kontaktleute hinaus. Wichtig ist er aber aus dem Grunde, weil nämlich darin noch einmal wie in einem Brennspiegel ältere Texte und Argumente zu Kirchen- und Reichsreform, von denen etliche inzwischen durch den Buchdruck auch zugänglicher geworden sind, noch einmal zusammengefasst werden. Der konkrete Entstehungskontext der Schrift ist im Scheitern der Reformen auf dem Reichstag zu Worms zu suchen. Unmittelbarer Anlass waren wohl die Reichstage zu Freiburg und Worms 1498, auf denen der anonyme Autor seine Reformvorstellungen Kaiser und den Reichsstädten vortragen sollte. Waren solche Gesamtentwürfe für eine Neuordnung von Kirche und Reich naturgemäß doch eher theoretischer Natur, prägte nach dem Ende der Konzilien in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts institutionelles Denken die Reformdiskussion. Sie brachte auch ganz konkrete Projekte hervor, die den Weg in die politische Praxis fanden. Einen gewissen Endpunkt markiert der Wormser Reformreichstag 1495. Ein wichtiges Gesetz betraf die Wahrung bzw. Wiederherstellung des Friedens, eine traditionelle Aufgabe des Königs. Doch nun wurde sie als ein von allen Ständen zu tragendes Reichsgesetz definiert, der ewige Landfrieden, der nachhaltige, wenn auch nicht sofortige Wirkung zeigte. Aber einer anderen Kraft kam in den Schriften zur Reichsreform und auch in den Wormser Reformen eine wichtige gesellschaftliche, politische Funktion zu, der Ritterschaft nämlich. Sie wurde als Sachwalter des gemeinen Nutzens verstanden. In der Reformatio Sigismundi wurde sogar behauptet, die königliche Herrschaft könne ohne die Unterstützung durch die Ritter überhaupt nicht bestehen. Hier wird Rittertum nicht als adlige Lebensform oder nicht allein als adlige Lebensform gesehen, sondern als ein Amt, das schon in der Antike vom Kaiser eingesetzt worden sei, um ihm beizustehen und dem gemeinen Nutzen zu dienen. Was das heißt, wird näher erläutert. Es sei von alters her Aufgabe der Ritterschaft, Unrecht gegen Kaiser und Reich abzustellen, das Recht Armer wie Reicher zu verteidigen, vor allem aber Witwen und Waisen, wenn nötig, mit dem eigenen Leben zu beschirmen. Und mit genau diesen Hinweisen argumentiert auch der sogenannte oberrheinische Revolutionär. Darin liege die Ehre des Ritters. Aus den heterogenen Reformvorschlägen solcher Schriften wird deutlich, dass die Interessen höchst verschiedener politischer Akteure verhandelt wurden. Interessant erscheint jedoch, dass in fast allen die Teilhabe auch des ritterlichen Adels an der Verantwortung für das Gemeinwesen gefordert wurde. Das wollte ich eigentlich noch kurz illustrieren an dem Wappenbuch des Konrad Grünenberg, wo nun die Funktion der Ritterschaft illustriert wird, die nämlich auch ein Forum für eigene genossenschaftliche Aktionen fanden, in den Turnieren, den festlichen Turnierhöfen, wo man sich traf und wo auch in Ordnung festgelegt wurde, nicht nur wie Turniere zu halten seien, sondern auch das Verhalten der Adligen kontrolliert werden und auch bestraft wurden. Alle Verstöße gegen die Adelsehre, besonders Fehlverhalten im Krieg, etwa Feigheit auf dem Feld, aber eben auch die Entehrung von Frauen, Straßenraub und Mord, Kirchenraub und Ketzerei. Und das wird eben auch in diesen Turnierordnungen festgehalten, von denen ich eben hier ein handschriftliches Beispiel zeige. Offensichtlich bildet der Oberrhein einen wichtigen Resonanzraum für die hier geführten Reformdiskussionen und die hier verhandelten politischen Konzeptionen um 1500. Und es wird sogar ein Plan entworfen, ein Plan ventiliert, die habsburgischen Lande am Oberrhein mit anderen Herrschaften zu einem mächtigen Territorium zusammenzuschließen, von dem die Erneuerung des Kaisertums ausgehen sollte. Am Oberrhein konzentrierten sich nämlich viele Institutionen und politisch-soziale Ressourcen, von denen Impulse für die Erneuerung von Kirche und Reich kamen, beziehungsweise von denen man sich solche erhoffte. Bot diese Region mit den Konzilsorten Konstanz und Basel bereits in der ersten Hälfte des Jahrhunderts wichtige Kommunikationsforen, so etablierte sich hier in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, ausgehend von den Städten Straßburg und Basel, eine Druckerlandschaft, deren Produktion für die Resonanz reformatorischer Ideen sorgte. Die Drucke konzentrieren sich auf religiöse Literatur, die das individuelle Heilverlangen einer volkssprachlichen Laienwelt bediente. Predigt- und Erbauungsliteratur traf auf ein Lesepublikum in den Städten, die das wachsende Ansprüche an die Bildung des Klerus hatte. Und ausgehend von den schulischen, höfischen und universitären Zentren entfaltete sich eine humanistische Bildungsbewegung, deren Vertreter von der gesellschaftsverbessernden Wirkung der Erziehung überzeugt waren. Gelehrte Autoren wie Jakob Wimpfeling, der übrigens auch ein Kritiker des kirchlichen Pfründenwesens war, erkannten aber nicht die gesellschaftliche Problematik, sondern suchten nach moralischen Ursachen. Wir wissen heute, über kirchliche Pfründen wurden Schulen, Universitäten und auch Politikberatung finanziert, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Qualität von Gottesdienst und Seelsorge. Wimpfelings Reformprogramm war durch einen pädagogischen Optimismus geprägt, in dem Erziehung, Schule und Bildung tragende Säulen waren. Moralisch wurde auch im Umkreis Wimpfelings argumentiert, etwa durch Jakob Geiler von Kaisersberg in seinen Straßburger Münsterpredigten. Und so konnte sich am Oberrhein eine reformorientierte Atmosphäre bilden, in der zwar nicht grundsätzlich an der alten Ordnung gerührt wurde, die aber den neuen reformatorischen Ideen gegenüber offen war. Diese produktive und von den Gelehrten zunächst als geistig bereichernde Spannung ließ sich aber auf Dauer nicht überbrücken. Und so spaltete die reformatorische Bewegung die Geister und Generationen. Während Gelehrte wie Wimpfeling schließlich die Reformation ablehnten, wurden andere ihre Anhänger. Die Kirche am Oberrhein brach auseinander. Die wichtigsten Städte wie Basel und Straßburg führten schon in den 20er Jahren des 16. Jahrhunderts die Reformation ein, während Vorderösterreich katholisch blieb. Am Schluss eine ganz, ganz kurze Bilanz. Im 15. Jahrhundert kam es im Reich weit über das konziliare Umfeld hinaus zu einer Vielzahl kleinerer und größerer Reformen und Reformversuche, und das in ganz unterschiedlichen Bereichen von Kirche und Welt. Doch eine Reform als Gesamtpaket, wie sie den Gelehrten in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts noch vorgeschwebt hatte, wurde nicht erreicht. Sie war auch nicht realisierbar. Höchst unterschiedliche und häufig widerstreitende Gruppen-, Standes- und Einzelansprüche angesichts wirtschaftlicher Interessen, Zwänge und Abhängigkeiten standen einer Generalreform entgegen. Die diskutierten Themen blieben, wie der Begriff Reform sagt, rückwärtsgewandt, orientiert an alten Vorbildern, die in vielen historischen Ressourcen gesucht wurde, wie ich gezeigt hatte, in der Antike, in der Kirche, in der asketisch-monastischen Praxis oder eben auch bei den konziliaren Reformern, in der kirchlichen Praxis vor den Zeiten des großen Schismas. Innovationen und Neuansätze gab es allenthalben. Sie waren sogar an der Kurie selbst zu beobachten, aber systemsprengend. Das war erst die lutherische Reformation. Hinzu kam eine wachsende Entfremdung und mentale Distanz gegenüber Rom, nachdem eine Deutschland- und konzilserfahrene Generation von Kurialen gestorben war. Das machte das Reformgeschehen unberechenbar und führte schließlich dann zu einem systemsprengenden Innovationsschub. Doch die Fragmentierung der Kirche mit ihrem universalen Anspruch, die Res Publica Christiana zu repräsentieren, war in ihren kirchlich-weltlichen Bruchlinien bereits mit dem großen Schisma unübersehbar geworden. Und das wollte ich Ihnen heute in diesem Rundblick vorstellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.